Erster! Das lernen wir ziemlich früh, dass es ein wichtiger Ausruf ist und dass es richtig gut tut. Erster! Und wir sehen das den Stolz in dem Gesicht des Kindes und vielleicht auch später, wenn wir älter werden. Wir kriegen das früh beigebracht, wo es darum geht. Und wer kennt das nicht? Komm, lass uns ein Wettrennen machen. Oh ja, wer als letztes bei der Tür ist. Wie bei letztes bei der Tür, der hat gewonnen. Nee, warte mal, das funktioniert so nicht. Das zieht nicht. Wer rennt denn da bitte schön los? Nee, man muss sagen, wer als erstes an der Tür ist. Und trotzdem, das Thema heißt, die Letzten werden die Ersten sein. Was bitte schön soll denn an dieser Sache ziehen? So funktioniert unsere Welt nicht, unser Dasein nicht. Wer von Ihnen ist denn gerne als letztes beim Sportunterricht gewählt worden? Kann Sie hier kurze Handzeichen vielleicht? Gerne, ja? Also wer hat sich darauf gefreut, als letzter in der Runde dazustehen? Oh doch, eine Person. Sonst alles Gewinnertypen hier, ne? Oder jedenfalls nach Gewinn, strebende Typen, ne? Nicht gerade unbedingt die Letzten sein wollen. Es ist gar nicht so leicht, Beispiele dafür zu finden, wo es heißt, die Letzten werden die Ersten sein oder die Ersten werden die Letzten sein. Wir kennen Sprüche wie, und wir haben das unter Moderatoren vielleicht vorhin gehört, ich war nicht da, ich bin zu spät gekommen als Letzter. Der frühe Vogel fängt den Wurm, wer zu spät kommt, bestraft das Leben, die Letzten beißen die Hunde. Klar, aber wo passt denn das, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein? Peter Krab hat mich darauf hingewiesen, im Vorbereitungstreffen, beim Fahrstuhl. Klassisches Beispiel. Ne? Da passt das. Ich habe dann weiter überlegt, ich dachte, ich will auch ein eigenes Beispiel bringen. Gottesdienstbesucher. Ja. Oft sind die Ersten, die hier reintanzen, die Kolbekapelle, die Letzten, die gehen. Und die Letzten, die reinkommen, sind oft die Ersten, die wieder abhauen. Ja. Ja. Ich beobachte das ganz genau. Okay. Nein, ich führe keine Aufzeichnung, keine Angst. Aber jetzt mal unter uns. Manchmal gleicht es doch wirklich unser Leben wie ein Laufen. Und es geht darum, Erste zu sein. Und ich habe gesagt, was ist aber, wenn wir schwächeln? Was ist, wenn wir in Gefahr drohen, die Letzten zu werden? Nun, ich habe mir überlegt, in unser Leben wie so ein Sportplatz wäre, ich habe das mal grafisch dargestellt, dann wäre das überhaupt kein Problem. Denn wenn wir zurückfallen würden, nehmen wir an, hier wäre es wieder Beginn, ne, und wir rennen hier alle so los, man fällt zurück, dann lässt man sich einfach ein bisschen mehr zurückfallen. So richtig in der Kurve hängen. Und wenn dann die Ersten wiederkommen, dann zieht man ein bisschen mit an und zack, ist man wieder vorne dabei. Wissen Sie, aber meine Vermutung ist, dass unser Leben mehr diesem gleicht. Wir rennen irgendwo hin, ein Ziel entgegen. Und es ist nicht so, dass die irgendwann mal wieder vorbeikommen, die da abgezogen sind. Und dann kommt die Angst, auf der Strecke zu bleiben, Letzter zu sein. Und dann wirkt doch dieser Spruch wie, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten wieder Letzte sein, vielleicht noch so wie seine billige Vertröstung für die hingeflogen sind. Vielleicht irgendwie ein Spruch, womit man seinen Frust nochmal losgeben kann. Ihr werdet schon sehen, die Letzten werden die Ersten sein. Irgendwann geht es mir schon wieder gut. Nun, ich glaube, so ist der Spruch eigentlich nicht gemeint. Jesus verwendet, also jedenfalls an 4 Stellen im Neuen Testament begegnet uns dieser Spruch. Jesus selbst sagt ihn. Und immer unterschiedliche Kontexte. Und wir werden uns heute angucken und die Herausforderung stellen, wie er das meint. Und als Erstes wird uns da eine wichtige Frage treffen. Dann werden wir auf eine ernste Warnung stoßen, weil das ist eigentlich ein Warnspruch vor allen Dingen. Doch in diesem Spruch verborgen wird ein großartiger Zuspruch uns zuteil werden. Frage, Warnung, Zuspruch. Das ist der Weg, den wir heute gehen. Und als Erstes ist die wichtige Frage, die sich in diesem, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein, drinne steckt. An uns alle heute. Nämlich diese Frage lautet, wem oder was renne ich eigentlich hinterher? Was ist mein Ziel? Das, was ich mir wirklich ersehne im Leben, das, worauf ich mich voran freue sozusagen, das, worauf ich hinausfiebere oder wie man auch immer das sagt. Also da geht's hin. Das Große, was ich vor Augen habe oder im Herzen. Warum ist das so wichtig? Spüren Sie dem nach. Stellen Sie sich ehrlich diese Frage. Beantworten Sie ehrlich diese Frage, denn das Ziel bestimmt, ob Sie sich als Erster oder Letzter fühlen, ob Sie Erster oder Letzter sind. Das Ziel nämlich, darauf hin, wo man hinläuft, definiert, wo ich mich auf dieser Sache befinde, ob ich nah dran bin oder weit weg. Das ist mein großes Ziel, 1 Million, und ich habe gerade mal, 500 gerade auf dem Konto, bin ich wohl wahrscheinlich mehr hier als da. Wenn ich mein Ziel habe, ein großer Musiker zu werden, ein großartiger grafischer Künstler oder Sportler, dann messe ich daran alles und vielleicht auch die anderen um mich herum, wie weit sie auf dieser Strecke nah dran sind oder weit weg. Was ist Ihr Ziel, Ihr Wunsch, Ihr Traum? Und so fühlen Sie sich. Nah dran, weit weg, Erster oder Letzter. Und das ist wichtig, wenn wir darüber reden, über Erster und Letzter, ist genau diese Frage, bei was eigentlich? Worum geht's hier? Von was sprechen wir einfach? Bei was Erster und bei was Letzter? Nehmen Sie das mit, denken Sie ehrlich darüber nach. Wollen Sie gern gemocht werden oder lieber nicht so viel, belächelt? Denken Sie mal drüber nach. In der Sommerfreizeit diesen Jahres mit Schülern unterwegs, Jugendlichen, haben wir eine Wanderung gemacht. Und Wanderungen haben es so an sich, dass Jugendliche total drauf abfahren. Also eher weniger. Und sie zeigen diese unheimliche Freude, manche daran, den Mitarbeitenden, indem sie dann so richtig jetzt erst recht vorne wegstiefeln. Keine Rücksicht auf die Langsamen, keine Rücksicht auf die Schwachen, sondern die Coolen, die zeigen jetzt mal, dass sie wirklich cool sind und sie ziehen da vor. So war es jedenfalls in diesem Sommer. Und sie marschieren und marschieren und auf den guten Hinweis, bitte bleibt in Reichweite. Nö, brauchen wir nicht. Zack. Und dann sehen wir sie nur noch so einen Hang hochklettern, kraxeln, ziemlich anstrengend. Und wir verweilen als Mitarbeitende und den Rest, weil wir gerade überlegen, sind wir überhaupt noch richtig? Und während wir darüber nachdenken und diskutieren, kommen wir zum Ergebnis, nee, wir hätten diesen kleinen Weg, der da ein paar hundert Meter weiter hinter uns war, rechts abbiegen müssen. Okay, also mit aller Anstrengung pfeifen wir die zurück. Und aus Ersten werden auf einmal Letzte. Aus denen, die mit stolzer Brust vorausgegangen sind, waren auf einmal die hier. Mein mitarbeitender Chef würde sagen, die Fresse war hier so. Ne? Aber das wird aus dem Video rausgestrichen oder aus dem Mitschnitt. Also ja, Sie wissen, was ich meine. Was ist, wenn ich aufs falsche Ziel gesetzt habe? Wenn das Eigentliche im Leben woanders war. Ich hätte abbiegen müssen. Dann bin ich meiner Meinung nach ganz weit vorne und mit einem Schlag bin ich der Letzte. Und solche Schläge kennen manche von uns, wo ich auf einmal merke, oh, ich dachte, ich bin ganz weit vorne, bin ich aber nicht. Aufs falsche Pferd gesetzt, falsche Bahn gelaufen. Wo dem es nicht so geht und doch müssen wir uns deswegen ernsthaft fragen, wonach renne ich eigentlich? Wonach renne ich eigentlich? Das ist die wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und jetzt zu der ernsten Warnung. Wenn wir uns die Stellen angucken, wir werden sie uns jetzt nicht im Einzelnen anschauen, ja, das ist ein bisschen herausfordernd, dann ist dieser Satz immer ein bisschen anders zu verstehen. Und eine der bekannten Geschichten, wo Jesus ihn verwendet, ist, als ein reicher, anerkannter, junger, dynamischer Mann ihn fragt, wie er denn das Reich Gottes haben und erwerben könne und was er schon alles gemacht hat, dass er moralisch fein raus ist und alles. Und Jesus fordert ihn so ein bisschen heraus und dann geht er am Ende, wo Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach, dann bist du dabei, geht er traurig weg. Und es heißt, weil er reich war. Und kurz danach kommt der Satz, ja, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Dazwischen sagt aber Petrus auch noch was anderes, einer der Jünger, der mit ihm gelaufen sind. Hey, Jesus, ich habe alles aufgegeben. Nicht wie dieser da. Was ist mit uns? Ja, ihr werdet reich belohnt werden in diesem Leben, aber noch darüber hinaus. Aber Petrus, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Wenn wir uns schon nur dieses Szenario durchdenken und dieses kleine Gleichnis, was danach folgt, dann kommt ein Warnruf von Jesus an alle Ersten. An alle Ersten. Nämlich zum einen die Ersten der Gesellschaft. Und den Ersten der Gesellschaft sagt er, wie zum Beispiel dieser anerkannten jungen Mann, verlass dich nicht darauf, wer du bist. Das gibt dir nicht die Sicherheit, ob du Erster bist. Ob du bei dem, was wirklich entscheidend ist, vorne dabei bist. Nur weil du privilegiert geboren bist, an einem privilegierten Ort, in einer vornehmen Familie, mit guten Startbedingungen, heißt das noch nicht, dass du Erster bist. Und das muss dieser reiche Jüngling schmerzlich erfahren. Aber es ist auch an alle, die viel mitbekommen haben. Denn der reiche Jüngling, wie gesagt, so nennen wir ihn manchmal, war reich. Das ist die Warnung an alle Begabten, die viel mitbekommen haben. Ob an Reichtum, Geld oder an Gaben, an Intelligenz, an Charakterstärke, an Leistungsvermögen. Nur weil du viel mitbekommen hast, nur weil sie viel mitbekommen haben, heißt das noch nicht, dass sie automatisch Erster sind. Auch wenn das hier gefeiert wird in unserem Leben. Er war nicht automatisch Erster. Dann eine Warnung an alle Ersten, die auf Leistung setzen und sagen, ich habe mir den ersten Platz erkämpft. Verlass dich nicht darauf, was du tust oder was du erreicht hast. Darauf spielt das Gleichnis, was er später erzählt. Ich kann das nicht alles erzählen. Im Prinzip geht es über die Weinberger, Arbeiter im Weinberg. Und er stellt sozusagen, ein Arbeitgeber stellt zu jeder Stunde am Tag immer wieder unterschiedliche Leute ein, also alle 3 Stunden im etwa. Und er zahlt allen denselben Lohn. Fakt ist, wir müssen das jetzt nicht auswerten, macht einen Deutschunterricht oder einen Rallyeunterricht dann in der Oberstufe oder so. Jetzt geht es darum, dass die sagen, ich werde ungerecht behandelt. Ich habe mehr verdient. Und alle, die so denken und das manchmal empfinden, vielleicht kennen sie das, das ist ungerecht. Irgendwie werde ich vom Leben ungerecht behandelt. Der denkt, er hätte mehr verdient. Und der denkt, er hätte mehr geleistet als andere. Ihm steht mehr zu. Vielleicht, weil er wirklich viel geleistet hat und er kämpft und er arbeitet hat. Viel vorangebracht hat, vielleicht viel Wissen gesammelt hat und angehäuft hat, anderen zugänglich gemacht hat. Oder moralisch ein gutes Leben geführt, ein vorbildliches Leben geführt, aufopferungsvoll für andere gelebt. Oder fromm religiös, mit ganzer Hingabe Christ, Buddhist, Moslem, angebetet, gebetet, die religiösen Veranstaltungen besucht. Und sagt, mir steht mehr zu. Ich muss doch vorne dabei sein. Ich verlasse mich auf das, was ich geschafft habe. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und zu denen sagt Jesus, verlass dich nicht auf das, was du getan hast oder erreicht hast. Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Irre dich nicht. Weil dahinter stehen ganz bestimmte Ziele. Und diese haben wohl die Falschen. Und eine Warnung an die ersten Reihesitzer, so nenne ich sie. Die ersten Reihesitzer, die immer vorne dabei sind. Im Lukas-Evangelium, da redet er das und das kommt in einen Kontext, wo er so ein bisschen mit den ganzen frommen Juden diskutiert und ringt. Und man muss sich das Szenario mal vorstellen. Lukas schreibt das ja in eine Gesellschaft hinein, sozusagen in eine Zeit hinein, in der die auf einmal ganz viele Leute Christen werden, die gar nicht Juden sind. Und da gibt es einen großen Stamm von den Leuten, die sagen, ich war schon immer ganz nah, was die Gottesfrage angeht, dabei. In erster Reihe. Ich bin Jude mit gutem Stammbaum. Und da kommt der Hinweis, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten am weitesten weg werden am Ende die Ersten sein. Vorsicht! Und vielleicht kennen Sie die, vielleicht sind Sie selber so einer, der gerne vorne in der ersten Reihe sitzt, ganz nah dran ist. Und für uns ist es die Ermahnung an alle Churchy-Leute, Christen, vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen. vielleicht die christlichen Werte mit der Muttermilch aufgesogen, verinnerlicht, gelebt. Und es macht uns noch nicht zu Ersten, sagt er. Und das ist herausfordernd. Das ist eine Warnung, weil uns das trifft, weil wir denken, da habe ich doch auf was ich setzen kann. Und vielleicht eine letzte Warnung an alle Ersten der Letzten. Das ist die Warnung, verlass dich nicht darauf, dass du so benachteiligt bist und dass dir so schlecht geht, mehr als allen anderen. Auch da gibt es ein Ranking. Manche meinen, sie haben es verdient, was auch immer, wir kommen noch dazu, ihnen steht mehr zu, weil es ihnen gerade so schlecht geht. Weil ich nicht so reich bin wie die anderen und mit so schlechten Startbedingungen zur Welt gekommen ist, dann muss mir von irgendwoher mehr Anerkennung zukommen und mehr Gerechtigkeit. Und wenn es einen Gott gibt, dann muss er mich doch mehr mögen als den anderen, weil es mir so schlecht geht. Und das kennen wir auch. Vielleicht der eine mehr oder der andere weniger. Was diese alle zusammen haben, alle gemeinsam haben, ist Folgendes. Stolz. Sie verlassen sich nämlich auf sich, meinen, sie haben etwas verdient und auch gerade, und jetzt kommt es in der wichtigsten Frage, nämlich Gott gegenüber. Du bist mir was schuldig. Alle die können entweder sagen, du, entweder ich brauche dich nicht, Gott, weil ich Erster bin, oder du musst mich mögen, weil ich Erster bin. Und was jeder von denen macht, er macht aus dem freien, liebenden Willen Gottes ein Du musst. Gott ist frei in allem, was er tut. Und wir schreiben ihm vor, nee, du musst. Du musst mich doch mögen. Du musst mich doch mögen und du musst dich um mich kümmern, weil ich so schlecht dran bin. Du musst mich mögen, weil ich so viel gegeben habe. Du musst mich anhören oder man verwendet es, um Gott abzutun und zu sagen, ich brauche dich gar nicht, weil ich der Erste bin, weil ich so gut aufgestellt bin. Ich kümmere mich gar nicht um diese Gottesfrage. Und egal, ob so oder so, beide verlieren etwas. Sie rauschen nämlich an der Güte Gottes vorbei. Und an der freischenkenden Liebe Gottes. Egal, was sie treibt. Hier ist Stolz im Spiel. Ich will das mal kurz ein bisschen besser noch veranschaulichen. Manche kommen sich vor wie, wenn ich jetzt alles dabei habe, wie, genau. Wie als ob ihnen Gott im Leben so einen wunderschönen alten Schraubenzieher in die Hand gedrückt hat. Ja? Also nicht die besten Startbedingungen und Ausrüstung. Und sagt, oh ja, danke dafür. Und gegenüber, im Vergleich, scheinen andere so einen Akkubohrer bekommen zu haben, ne? Und jetzt dreimal dürfen Sie raten, wer hier der Erste und wer der Letzte ist, ne? Das ist nicht so schwer zu erkennen. Und nun könnten die Leute, die sagen, wow, ich habe den Akkubohrer, ja, das Gefühl, ja, ich kann zu was bringen. Und dann gibt es wahrscheinlich, ich kriege was hin, ich baue hier sonst was auf und ich kann Gott völlig ignorieren. Oder wenn ich mich um diese große Gottesfrage kümmere und frage, und damit meine ich nicht die Frage, ob es Gott gibt, sondern wie er zu mir steht, zu sagen, hey Gott, du musst mich doch mögen, weil ich einen Akkubohrer habe, weil ich cooler bin. Ne? Guckt Gott nur traurig und sagt, du, ich habe dir diesen Akkubohrer gegeben. Nicht, damit ich dich mehr lieb haben kann, sondern weil ich dich lieb habe. Ja, aber wir stehen da, als ob wir liebenswerter sind, weil wir einen Akkubohrer haben. Ja. Und schon fällt ihm ein Zacken aus der Krone. Das ist die erste Sache. Wir denken echt, weil wir besser dastehen, sind wir liebenswerter. Und er sagt, nee. Alles, was du hast, wo du Erster bist, wo du reich bist, reich beschenkt, was du hast, das habe ich dir gegeben, weil ich dich liebe. Und nicht, damit du dich besser fühlst im Vergleich zu oder sonst was. Und nebenbei, der sich so fühlt, Mit dem Ding kann man Sachen, was man mit dem nicht kann. Nur mal so nebenbei. Vergessen wir oft, weil wir ständig auf den ersten klotzen. Wer könnte aber auch sagen, du musst mich doch lieben, nicht nur, weil ich das hier habe, sondern weil ich das und das Große damit gebaut habe. Ich habe sie gut eingesetzt, meine Sachen, die du mir gegeben hast. Und er gesagt, deswegen liebe ich dich nicht mehr, deswegen hast du nicht mehr verdient, sondern das war der Plan. Das ist, was ich möchte. Ich möchte, dass du diese Sachen genau in meine Hand gibst, damit ich dem, was ich dich ausgerüstet habe, in meinen Plan einbauen kann. Aber jeder, der es versäumt, dem entgeht genau das, mit in die Güte Gottes hineingenommen zu werden. Er steht Gott gegenüber, prahlenderweise oder ignorierenderweise. Ich habe ein Zitat mal aus einem Kommentar rausgenommen von N.T. Wright. Der schreibt in seinem Art-Kommentar, könnte man sagen, Lukas für heute heißt das, im Lukas-Evangelium: Stolz ist die dunkle Wolke, die die Sonne von Gottes Großzügigkeit verdeckt. Wenn ich glaube, dass ich es verdient habe, Gottes Liebling zu sein, erkläre ich damit nicht nur, dass ich seine Gnade, Güte und Liebe nicht brauche, ich sage damit auch, dass die sie nicht verdienen, sie ebenfalls nicht bekommen sollen. An diesem Beispiel. Ich sage, ich tue mich da sozusagen hervor und meine zum einen, ich könnte mir es verdienen oder sagen, ich brauche es gar nicht, ich habe es gar nicht nötig und ich gucke auf die anderen herab und sage, andere haben sie auch nicht verdient. Stolz schleudert Gott sozusagen entgegen, ich brauche dich nicht. Oder du musst dich um mich kümmern. Du bist mir was schuldig. Jesus setzte sein ganzes Leben darin ein, damit ein, diese Wolke des Stolzes bei den Menschen kaputt zu machen, damit sie endlich die Güte Gottes erfahren können. Und es begann mit Weihnachten. Es begann mit Weihnachten. Und das ist der großartige Zuspruch. Und wir gucken uns anhand von Weihnachten an. In Weihnachten sehen wir, dass Gott auf einmal einen ganz komischen Weg geht. Er verbündet sich mit denen, die sozusagen falschen Art von Leuten, könnte man sagen. Er berührt die Unberührbaren, er kümmert sich um die Nobodies. Weihnachtsgeschichte. Die einzigen Leute, die das erste Weihnachten gefeiert haben, wer waren die? Ein Teenie-Mädchen, ein Nobody, das wahrscheinlich in seiner Heimatstadt verachtet worden ist dafür, dass sie vor der Hochzeit schwanger geworden ist. Daneben ein etwas beklemmter junger Herr, Zimmermann, jetzt auch nicht mehr ganz so gut angesehen wahrscheinlich, hat noch versucht zu retten, was zu retten ist. Und als Besuch dieser großartigen Hochzeitsparty erscheinen als erstes Hirten. Außenseiter, Leute da draußen. Letzte. Und die allerletzten, die irgendwann später dann noch diese kleine Gruppe besuchen, wahrscheinlich waren die Hirten vielleicht auch schon weg, wer weiß, irgendwann auftauchten, einem Stern folgten, waren Magier. Okay. Weise. Leute, Heiden, Gottlose aus dem fernen Orient. Und die kommen, beten an, feiern. Und alle, die feiern, werden berührt. Werden berührt und sie trifft was, was die anderen alle nicht trifft. Nämlich Liebe Gottes. Und es verändert sie von innen heraus. Und alle gehen fröhlich und alle gehen frei und alle gehen reich beschenkt. Weil sie etwas, das Größte, das Wichtigste im Leben erfahren haben. Aus all denen, die Letzte sind, werden Erste. Erste, was das Entscheidende angeht, nämlich der Frage nach Gott und der Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir das ein bisschen nachverfolgen, dann erkennen wir auf einmal was. Wow, Gott tut etwas Gigantisches zu Weihnachten und in Jesus, nämlich er macht Folgendes. Anders als unsere Erwartungen rollt Gott das Feld von hinten auf. Wir kümmern uns so sehr um, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier drauf drücken muss, so sehr, was hier vorne ist, um Erste zu sein, dass wir nicht, dass uns manchmal nicht mehr auffällt, dass Gott zu Weihnachten von hinten sozusagen das Feld aufräumt. Man könnte auch sagen, von unten her. Nämlich aus der Niedrigkeit. Und dass er genau deswegen gekommen ist. Und für alle, das ist gute Botschaft, für alle, die auf der Strecke geblieben sind. Jeder, der strauchelt, jeder, der fällt, jeder, der einen Klotz am Bein hat, jeder, der am Ende ist und nicht mehr weiter kann. Jeder, der von seiner Schuld dermaßen niedergebeugt ist, dass er nicht mehr gehen kann und aufrecht schauen kann, keine Perspektive mehr hat. Super! Herzlich willkommen! Deswegen ist er nämlich gekommen. Und sie werden die Ersten sein, weil Gott das Feld von hinten aufräumt. Und die, die schon weit vorausgelaufen sind, werden die Letzten sein, die er einholen kann, weil sie so auf ihre Stärke setzen und so davon preschen. Jede Niedrigkeit im Leben, jede Dunkelheit, das Schlimmste, das, was sie das Allerletzte in ihrem Leben empfinden und sie würden es am liebsten weghaben oder sie ignorieren es, ist die größte Chance Gottes. Sie zu berühren und zu treffen mit seiner Liebe. Weil sie da endlich Letzter sein können, wenn sie mal dazu stehen, anhalten, stehen bleiben und sich helfen lassen können. Und in dem Moment werden sie Liebe erfahren, Gnade und merken, dass sie einen starken Retter haben und sie es gar nicht machen müssen. Und was es heißt, von ihm hineingeliebt zu werden und dann umliebt zu werden und dann weiter geliebt zu werden. Danken Sie für jede Schwäche in Ihrem Leben. Feiern Sie Weihnachten. Bringen Sie es zur Krippe. Zu dem, der für die Niedrigkeit gekommen ist und das Feld von hinten aufräumt. Und immer wenn Sie das Gefühl haben, ich bin abgehängt worden, dann folgen Sie dem falschen Ziel. Dann meinen Sie irgendwie noch größer sein zu müssen. Aber nicht bei ihm. Weihnachten heißt, ich bin für deine Dunkelheit gekommen. In Niedrigkeit. Um dich genau da abzuholen. Was heißt das für alle Ersten? Euch ist viel anvertraut. Ihnen ist viel anvertraut. Setzen Sie nicht darauf, sondern lassen Sie sich genauso helfen, umlieben. Und schauen Sie, was er mit diesem Reichtum tun wird. Doch lassen Sie sich die Güte und helfende Liebe Gottes nicht entgehen in Jesus. Denn auch Sie brauchen ihn. Noch ein letztes Zitat. Das erste Glied, das mich an Jesus kettet, ist nicht meine Tugend, sondern meine Bosheit. Nicht mein Verdienst, sondern mein Bankrott. Nicht mein Stehen, sondern mein Fallen. Nicht mein Reichtum, sondern meine Armut. Er kommt, um seine Leute zu besuchen, aber nicht, um ihre Schönheit zu bewundern, sondern um ihre Gebrechen zu heilen. Nicht, um ihre Tugend zu belohnen, sondern um ihre Sünden zu verbergen. Spurgeon. Es ist nichts Schlimmes an Stärke, an Reichtum, an Gaben. Sie sind nur manchmal hinderlich, das anzunehmen, worum es eigentlich geht, nämlich Gottes Hilfe, Gottes Rettung in Jesus. Und wer das zusammenkriegt, ist super. Wer aber seine Schwäche erkennt und sagt, ich will mich einfach lieben lassen, der wird das Wunder erfahren. Vielleicht ein mini kurzes Resümee. Was nehmen wir mit? Seien Sie nicht neidisch auf die Ersten. Um Sie herum. Vergleichen Sie sich nicht mit den anderen. Ob Sie vorne sind oder hinten. Versuchen Sie gar nicht mit dem zu glänzen, was Sie meinen, was Sie stark und groß macht. Schon gar nicht vor Gott. Sehen Sie die Dinge, die Sie zuerst machen, auch vor anderen Menschen, als Geschenk an. Als Geschenk, etwas unheimlich Kostbares, das Ihnen von Gott anvertraut ist, damit er etwas Gutes wirken kann für andere. Und verbergen Sie nicht, vertuschen Sie nicht die Schwächen, Dunkelheiten und Sünden, das Letzte in Ihrem Leben, sondern bringen Sie es zu Jesus. Denn genau dafür ist er gekommen. Und vielleicht ein Letztes. Wenn sein Herz so für die Niedrigkeit brennt, dann kümmern Sie sich um die Letzten um Sie herum. Nicht nur um die Starken. Setzen Sie doch bewusst auf die Versager. Und dann werden Sie mitten im Herzen Gottes sein. Um Weihnachtsfreude Sie treiben. In diesem Sinne, eine wichtige Frage. herausfordernd, ja, eine Warnung, aber auch viel Zuspruch in Weihnachten. Und in dem, dass die Letzten die Ersten sein werden und die Ersten die Letzten. Einen schönen dritten Advent. Amen.